Ich bin wieder im Raum Blech. Ich habe jetzt hier die Akteure dabei, also einige der Akteure. Jemand, der hier eine Kuration übernommen hat, und zwar Christoph Littke und dann noch Marc Hornbogen, der ja auch mit dabei ist, auch hier ausstellt. Ja, ich bin jetzt hier völlig überraschend reingeschneit. Wir haben uns jetzt den Moment ausgesucht, das Interview überhaupt zu machen. Also ich sitze jetzt hier am Blech und bin hier in einer Ausstellung, die versucht, Ton und Bild, wie ich sehe, und auch so skulpturale Elemente in einen Zusammenklang zu bringen. So in etwa. Also ich sehe hier natürlich Videoinstallationen zu ziemlich eindeutigen Themen. Eins davon geht auch, müssen wir uns noch unterhalten, weil die beiden Akteure haben wir hier, die sich da zur Promenadologie ausgelassen haben in ihrer Aktion, richtig?
Ja, genau, also es sind ein paar Videos dabei, die drehen sich darum, das sind die Gemeinschaftsarbeiten, aber hier sieht man auch eine einzelne Arbeit von Marc Hornbogen, genau, der sich, kann aber gleich selber noch mal erzählen, mit Pop-Art auseinandergesetzt hat, Popmusik.
Ja, ich versuche noch mal ein bisschen mal zu beschreiben. Also da gibt es ein Video, Performance gibt es dann auch, die eine Elbe Raddampferfahrt hier zeigt, als nutzt so ein Pärchen, was sozusagen auf der Elbe fährt und dann diese ganze deutsch-nationale Atmosphäre mitnimmt, die dann da wahrscheinlich bei einer Elbefahrt möglicherweise dabei ist. Das ist eins. Dann sehe ich auch noch Fotokollagen, die so ein Popfestival nachstellen, ein Popkonzert. Aber auch Bilder, die sich mit dem Popkult hier auseinandersetzen, mit dem Fankult, also wenn Leute dann ihrem Star zujubeln. Also wie kam es ja überhaupt erstmal auf die Idee, so eine komplexe Ausstellung zu machen, wo es einfach um Ton geht, um Bild geht, um Malerei geht, alles zusammen?
Ja, die Ausgangsidee beruhte eigentlich darauf, dass wir Lust hatten, was ja in der Schnittstelle zwischen Kunst und Musik, auch Popmusik, zu versuchen. Und da wir verschiedene Positionen auch in unserem näheren Umfeld kennen, die sich eigentlich damit auch auseinandersetzen, haben wir beschlossen, das so als gemeinsamen Nenner zu nehmen und ja, in verschiedenen Medien und mit diesen verschiedenen Positionen sozusagen eine Ausstellung in diesem ja, Dunstkreis zu erzählen.
Das kommt mir ein bisschen vor, als versucht man hier eine Art weißes Rauschen nachzustellen, also eine Überreizung mit allen Medien, die gehen, Ton, Bild und so, dass einfach die Leute dann so voll mitgenommen sind, dass sie eigentlich nicht mehr richtig reflektieren können. Also ist das ein Stück weit so etwas, was hier mit einer Rolle spielt, also dass Leute einfach überreizt werden mit den Eindrücken? Das ist nur etwas, was heutzutage viel passiert?
Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, das ist alles recht überschaubar und man kann sich einzelnen Sachen zuwenden. Am Anfang zur Eröffnung liefen ein paar Sachen gleichzeitig. Das war dann so ein bisschen kakophonisch, aber im Grunde ist ja viel Raum und wir haben jetzt nichts zugehangen und es ist nicht übervoll, dass man von dem weißen Rauschen sprechen würde. Also da finde ich es nicht ganz passend.
Ich glaube, das, was sicherlich gerade so im Bezug auf Popkultur in dem Zusammenhang doch eine Rolle spielt, ist, glaube ich, schon auch ein Stück weit so diese Überreizung, also was ja auch teilweise in den Arbeiten eine Rolle spielt. Allerdings würde ich da Christoph zustimmen, dass es auf jeden Fall hier die Möglichkeit gibt, die Positionen auch einzeln wahrzunehmen, ohne dass es jetzt eine Überfülle an Informationen gibt. Aber diese Verdichtung und diese Schnelligkeit und auch das Grelle gehört natürlich zum Pop dazu und ja, ist deswegen hier natürlich genauso auch vertreten.
Also nochmal zur kleinen Korrektur. Schnittstelle war hier Kunst und Musik jetzt im weiten Rahmen. Also das heißt jetzt nicht unbedingt explizit Popkultur, sondern die Phänomene kommen jetzt hier am Rande einfach mit vor. Genau. Also das ist jetzt, was hier bunt ist, ist einfach eine reine künstlerische Entscheidung von diesem Traumzauberpferd von Sylvie Vian.
Ja, da sitzen wir jetzt gerade daneben. Das habe ich auch noch gar nicht beschrieben, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Es liegt darunter so ein Klavierrumpf eigentlich nur noch. Drüber ist eine Art symbolischen Pferd dargestellt. Das soll ein Traumpferd sein?
Genau, das ist ein Traumzauberpferd, das Air Pony von Sylvie Vian. Genau, und das war Teil einer Performance. Also sie ist im Grunde Synästhetikerin und kann das, was man da sieht, diese Stränge, kann sie oder setzt sie noch mal in ihrer Soundperformance um. Im Grunde ist das jetzt nichts, was man irgendwie versuchen könnte, logisch irgendwie zu fassen. Es entzieht sich dem irgendwie. Und wenn man sie wie kennt, weiß man, dass sie irgendwie so arbeitet. Das ist ein Teil ihres Konzeptes und so, genau.
In dem Zusammenhang sind ja aber auch noch neben dieser Installation mit dem Air Pony verschiedene Partituren und Liedtexte gleichzeitig mit ja, beigestellt. Und im Rahmen der Eröffnung, das hatte Christoph schon gesagt, also im Rahmen dieser Performance, war auf jeden Fall auch dieser partizipatorische Aspekt sehr stark im Vordergrund, dass also alle, die sich hier in diesem Ausstellungsraum befanden, in einer Weise an dieser klanglichen Komposition beteiligen konnten. Und ja, das ist jetzt hier natürlich relativ schwer zu beschreiben oder zu rekapitulieren, aber Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dann auch hier vor Ort mit den Leuten zu sprechen, die anwesend sind und die dann noch Hintergrundinformationen liefern und das auch gerne tun.
Jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen, die ihr mitgemacht habt. Vielleicht erheben wir uns mal, laufen dahin. Also jetzt hier vor dem Platz alles zu sehen, ist doof. Also kommt ihr mit, macht das. Also wo fangen wir jetzt an? Vielleicht hier, weil es eben vor der Nase ist. Also das ist ja eine Installation, die ziemlich einfach ist. Liebe und so weiter ist ja so dieses Klischee, was andauernd diese Gesellschaft beschäftigt, über Medien geht und so weiter, die Schlagerszene beherrscht und alle Welt mit Schmusesongs in ihren Bann schlägt. Also vielleicht auch Ersatz für nicht gelebte Liebe oder sowas, Sehnsüchte, die man hat, aber ohne erfüllen zu können. Und das ist ja eine Abfolge von Bildern, die mit diesen... die so mit diesen sogenannten Liebesszenen, Love-Songs und so weiter alle in Berührung stehen, also alles so das ausdrücken sollen. Wer war das von euch? Hast du das
gemacht? Ich habe die, genau, eigentlich basierend auf insgesamt 83 verschiedenen Pop-Musikvideos durch sämtliche Jahrzehnte. Und ich habe dabei einfach nur sämtliche Worte wie Baby, I, Love und You extrahiert und in einer, ja, neuen Ordnung wieder zusammengeschnitten und montiert, wodurch natürlich eine unheimliche Verdichtung entsteht, die auch klanglich, wie du ja schon sagtest, ein bisschen überwältigend manchmal auch sein kann.
Den Kopfhörer, die habe ich natürlich jetzt nicht auf.
Also, es ist ähnlich wie bei den Arbeiten, die ich mit Christoph mache, auch so, dass der Sound eigentlich eine gleichberechtigte, gleichwertige Rolle spielt. Und ja, bei dieser Verdichtung von diesem Satz Baby, I love you, geht es eigentlich auch darum, dieses Klischee und diese Oberflächlichkeit, die natürlich auch oft den Verheißungen des Pop innewohnen, ja, einfach so ein bisschen auf den Punkt zu bringen.
Okay, könnte dann da sowas wie das weiße Rauschen sein, also das Überwältigen von Bild und Ton, dass man einfach dann merkt, ah, ist immer dasselbe und dann irgendwie wird es immer banal, weil immer wieder sich alles wiederholt wie in einer Schleife und dann ist man auch gefangen von Bild und Ton, weil das widerspiegelt ja auch Bedürfnisse, die man selber hat.
Eben, genau. Dass wir natürlich auch alle ganz unterschiedliche Vorstellungen von diesem Begriff haben, also was ja bei Sprache sowieso grundsätzlich ein Problem darstellt, dass es oftmals auf gewissen Annahmen beruht, dass wir uns verstehen und wenn man dann wirklich ins Detail geht, wir oft feststellen, dass es eigentlich gar nicht der Fall ist und wir ganz unterschiedliche Dinge meinen oder auch aneinander vorbeireden. Und ja, das ist natürlich auch in der Popkultur der Fall.
Vielleicht gerade da, weil sie so besonders simplifizierend ist, besonders so vereinheitlichend und Dinge dann in einen Brei packt, die faktisch getrennt gehören.
Aber es ist auch irgendwo, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht auch eine warme Seite für Popmusik und bin dem auf jeden Fall auch zugewandt. Also ich bin da ähnlich ambivalent, würde ich sagen.
Ja, wem geht das nicht so? So, versuchen wir jetzt hier rumzugehen. Hier ist wieder ein Bildschirm, die nächste Aktion. Also hier sind lauter Bildschirme. Das ist das, wo ihr eure, ja, Spaziergangswissenschaften gibt's ja. Ich habe da schon mal einen Beitrag dazu gemacht, da waren wir in Neu-Ulm. Aber wie ist das eure Idee hier mit Promenadologie, also Spaziergangswissenschaften?
Ja, wir haben uns gewissermaßen so Aufgabe gemacht, das Alltägliche irgendwie wieder neu zu erkunden, neu zu entdecken und dazu denken wir uns immer ein paar Konzepte aus und die setzen wir dann um und dabei wieder ist es so eine Eigenschaft, dass wir eben gewisse Sachen wiederholen, zum Beispiel das Öffnen von Türen und natürlich durch die Wiederholung der Unterschied zwischen diesen ganzen Türen deutlich wird. Also man hört, was für akustische, qualitative Eigenschaften diese zum Beispiel haben. Das ist ganz interessant. Manche Türen klingen tatsächlich wie ein Saxophon oder sowas. Und wenn man da genau hinhört und aufmerksam ist, kann man ganz, ganz viele Dinge im Alltag entdecken. Und ja, da haben wir halt immer wieder so neue Ideen, die wir ab und zu in einem Spaziergang dann eben umsetzen. Und Marc schneidet dann meistens die Sachen und wir haben einfach Freude am Spazierengehen. Und sind dann eben auch ganz langsam und dadurch entdecken wir so unglaublich entschleunigt und denken dann ganz viele Sachen.
Genau, also das sind eigentlich so relativ einfache Versuchsanordnungen, wie Christoph gerade schon sagte, das Öffnen und Schließen von Türen oder das Auf- und Abspringen auf verschiedenen Untergründen, wo wir eigentlich immer eine identische Handlung haben und die auf den Spaziergängen ja in allen Möglichkeiten permutativ durchdeklinieren oder versuchen es durchzudeklinieren und uns dabei eigentlich auch total treiben lassen, also wirklich mit einem offenen Blick durch die Welt gehen und ja, nach den Dingen suchen, die dann halt ins Konzept passen.
Das ist ja die Idee des Flaneurs, also der Flaneur, der durch die Welt geht, ohne besondere Absichten, einfach dadurch die Dinge auf sich wirken lässt, dadurch, dass er einfach ziellos ist und dadurch kommt vieles bei ihm selber an. Da heißt das Ganze aber El Grande Nada, also das ist das große Nichts, oder weil sich alles wiederholt? Oder
das ist zusätzlich noch ein Musikprojekt, das Christoph und ich verfolgen. Also wir haben uns eigentlich in unserer künstlerischen Arbeit übers Musikmachen kennengelernt und ja, das lässt sich an vielen Stellen für uns gar nicht so klar abgrenzen.
Das ist unser Bandname.
Genau.
Eigentlich, also Werbung nebenbei noch.
Naja, das ist unser Künstlerduo, könnte man auch unter El Grande Nada verbuchen. Genau.
Aber das hat jetzt nichts direkt mit dem Projekt zu tun?
Das hat nichts direkt mit dem Projekt zu tun. Der Name kam früher.
Ja, okay, hab das aber dazu gebracht. Ich meine, weil eben, es gehen ja Türen auf, Türen zu, unterschiedlichste Art.
Das sind wir ja eben, deswegen muss es dazu gesagt werden. So wie das Flaccid Knob ist. Und Flaccid Knob besteht aus Per Warberg und Nadja Kurz. Aber dazu kommen wir vielleicht dann noch.
Ja, dann, weil jetzt gehen wir mal zum nächsten. Wieder ein Bildschirm. Was passiert denn jetzt hier? Warte mal, ich muss erst mal kurz gucken, was im Zettel da ist. Das sind zwei. Jude Thornbogen. Das ist Jude Thornbogen auch, die ja vieles gemacht hat.
Dazu weiß ich leider am wenigsten. Muss ich mal sagen. Aber das ist eine Filmszene, überlagerte Filmszenen aus Mephisto, diesem Film, wo sie tanzen. Und dazu wurden Grillengeräusche unterlegt, die...
Also es sind verschiedene Insektengeräusche, die im Prinzip die Spur, also die Tonspur füllen. Und in dem Video sieht man eigentlich eine Wiederholung von diesen im Film auftauchenden Tanzschritten zwischen einem Mann und einer Frau. Und diese Aufnahmen sind zusätzlich noch so ein bisschen übereinander gelagert, sodass also auch immer wieder neue, ja, fast zufällige Bilder dadurch entstehen durch die Mischung. Und ja, es bezieht sich so ein bisschen auf dieses, ja, natürlich Umgarnen und auch Balzen, was ja in der Natur genauso eine Rolle spielt, also wo natürlich Insekten oder andere Tiere auch keine Ausnahme bilden. Also das Animalische hier auf jeden Fall jetzt auf diese Filmszene bezogen wird. Aber das ist alles relativ lose. Also ich würde sagen, meine Schwester, die diese Arbeiten gemacht hat, arbeitet überwiegend weniger konzeptionell, sondern verfolgt eher Dinge, die sie als anziehend empfindet. Also ob jetzt bildlich oder akustisch. Und ja, versucht eigentlich ein Gefühl zu vermitteln.
Also greift einfach Bilder so, die sie ansprechen, aus dem Zusammenhang heraus. Mhm. Und ohne darauf zu achten, aus welchen Filmen, welchen Zusammenhang diese kommen. Und es ist so eine Art Entfremdung oder Verfremdung.
Es ist auf jeden Fall ähnlich wie auch bei der Arbeit mit den Pop-Videos so, dass es in erster Linie natürlich eine Collage ist. Also dass etwas von etwas vorher Existierendem entnommen wird, um das Ganze ja, zu dekontextualisieren und daraus dann was Eigenes zu machen. Also so nach dem Motto, alles ist Material.
Ja. Okay, was nehmen wir jetzt als nächstes? Die Bilder vielleicht? Der Fankult, also die schreienden Frauen, die überall. Dann hier das Publikum. Jetzt sieht man schreiende Frauen, die so wie beim Beatle-Konzert völlig in Ekstase geraten, obwohl die Damen alle brav sitzen in ihren Sesseln und dann loskreischen. Und dann wie toll, also wie fast in Ekstase geraten. Irgendwie noch ein Zwischending zwischen sehr, sehr brav, sehr gesittet und gleichzeitig kreischend.
Ja, genau. Das waren die 60er, ne? Da gab es noch Sitzkonzerte, aber die Girlies sind schon ausgebrochen. Und interessant ist, dass es gewissermaßen auch unsere Großmütter sein könnten und naja, die natürlich jetzt auch schon alt sind. Ne? Also das spielt bei Tobias tatsächlich auch eine Rolle, diese Flüchtigkeit von diesen Szenen. Wir haben noch ein anderes Bild davon da vorne, da ist auch eine Konzertszene, wo auch so ein ganz flüchtiger Moment dargestellt ist, der und konterkariert wird eigentlich nochmal durch diese Technik von ihm, diese Holzstichtechnik, die so schon von Grund auf museal ist und eigentlich schon irgendwie vorbei quasi, also schon archiviert und wo das dann auch eben aufeinander trifft. Und das ist so ein interessantes Spannungsverhältnis. So, Tobi spricht da von Thanatos und Eros, genau.
Ja, der Moment ist eigentlich schon, ist Moment, also Eros, Thanatos ist ja der Tod. Also es ist ein Bild eines historischen, längst vergangenen Moments, wo die Leute völlig in Ekstase geraten, die jungen Frauen. Man möchte fast schon dabei gewesen sein, aber es ist lange her und die Frauen, die das gemacht haben, wie gesagt, sind heute vielleicht unsere Großmütter, deine vielleicht.
Aber es könnte auch genauso ein Bild von heute sein, also einfach diese Ekstase der jungen Leute, die sich einem, also dieser Fankult oder wie auch immer, einer Sache dahingeben und in Ekstase fallen, genau.
Ja, aber andererseits ist das so ziemlich befremdlich, weil die Frauen sitzen, ja, und es sind nur Frauen, keine Männer dabei, ne? Ja, die sieht drin durch, das ist ja.
Ich finde vor allem den Kontrast auch zur Gegenwart eigentlich ziemlich stark, muss ich sogar sagen. Weil wenn man sich das heute anschaut und die Leute mit ihren Smartphones, das ja im Prinzip stoisch im Konzertsaal stehen und die Konzerte mitfilmen, hat das natürlich nicht mehr viel von diesem Selbstvergessen und von dieser Hysterie und auch dieser, man muss auch sagen, so sexuellen Befreiung, die ja damals stattfand und wo auch viele Aspekte zum Tragen kommen, die jetzt vielleicht auch nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind. Also, dass diese Hysterie wirklich auch fast ja in so einen Trance-Zustand bei vielen überging und teilweise die jungen Damen auch nicht mehr ja, ihre Blase zum Beispiel kontrollieren konnten. Also, dass sie dann teilweise auch durch die Hysterie bedingt eben auch inkontinent wurden und es einfach eine Szenerie ist, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Also auch, dass Bands ihre eigene Musik nicht mehr hören, weil sie einfach von den Schreien der jungen Frauen übertönt werden. Das ist natürlich eine Publikumsreaktion, die man heute, glaube ich, vergeblich sucht.
Also im Großen und Ganzen hat sich an der Sache nichts geändert, glaube ich. Also es gibt ja heute die Smartphones und so weiter und so fort, aber die Hysterie, die ist auf jeden Fall geblieben und Das ist, glaube ich, die wichtige Aussage von diesem Bild. Diese Flüchtigkeit, von dieser Begeisterung, von diesem Moment, der da so schnell vergeht und auf einmal aber hier gleich durch diese Technik so museal wird. Also das finde ich, dieser Kontrast zwischen Flüchtigkeit und Musealität, den finde ich irgendwie...
Ja. Ja, jetzt kommen wir mal daneben an. Also dann haben wir auch eine Fotomontage von Judith Hornbogen. Und das sieht nun ganz anders aus. Das sind lauter junge Männer zu sehen, die sozusagen vor der Bühne stehen, starren steif, eigentlich hochstarren, was da passiert. Man sieht einen Menschen auf der Bühne. Also von Auslippenhysterie ist da gar nichts zu sehen. Eher so das Gegenteil. Also das ist so, da fängt was an, so eine sexuelle Befreiung, sagst du, und dort endet es irgendwo heutzutage. Man steht starren steif vor der Bühne und na, Smartphones sind aber auch nicht zu sehen.
Also es ist auf jeden Fall eine Fotografie von einem Hardcore-Konzert, also wo eben auch sich jetzt überwiegend männliche Musikfreunde vor der Bühne eingesammelt haben. Und ja, hier ist es eigentlich ähnlich wie bei den anderen Arbeiten von Judith Hornbogen, dass es im Prinzip auch eine Auswahl gab, die eher einem Gefühl folgte. Und das ist natürlich jetzt auch direkt neben Tobias Geldscheid einfach ein schöner Kontrapunkt, das Ganze mit so einer Musikszene zu kontrastieren, die eben überwiegend weiß und männlich ist. Und ja, das Ganze dann auch noch zusätzlich in der Form aufzublasen. Also das ist eigentlich eine ziemlich gering aufgelöste Digitalfotografie gewesen, die Judith Hornbogen jetzt hier mit, ich glaube, 86 A4-Blättern im Prinzip aufgeblasen hat, also vergrößert hat. Und zusätzlich noch die Rasterung, also die Übergänge zwischen den Blättern weiß gelassen hat, sodass im Prinzip ein rechteckiges Raster entsteht, was sich durch das Bild zieht und das Bild jetzt eigentlich die komplette Wand füllt. Und ja, einfach inhaltlich für uns jetzt hier im Rahmen der Ausstellung Sinn gemacht hat.
Ja, wobei ich mir jetzt mitkriege, dass das Rastern für mich so eine Art der Auflösung, eine Art Untersuchung, wie unter dem Mikroskop so ein bisschen, da muss ein Stückchen Vergangenheit, Archivierung eigentlich in sich trägt. Wie ein Archiv, so, also ein Bild, das war jetzt vor kurzem, das aufgenommen worden ist und so, aber trotzdem schon Vergangenheit für mich so ausdrückt, atmet. Also in 10 Jahren, wenn man das wieder so hinhängt, ist es wie so ganz ähnlich wie dem, was Tobias Geldscheid hier gemacht hat. Also da ist es klar, die Art und Weise zeigt das Museale und die Situation ist es auch. Und hier ist eigentlich schon das Museale angekündigt. Also in 10 Jahren ist das Ganze auch bloß ein Archivstück sozusagen, ne?
Durchaus in 10 Jahren könnte noch eine Konzertszene genauso aussehen. Okay, vielleicht will man noch Smartphones sehen, aber ich finde, es könnte auf jeden Fall noch hinhauen. Für mich ist auf jeden Fall interessant, dass die Augen alle so angestrahlt werden wie so eine Gruppe, wie so ein Schwarm oder etwas, was sich gemeinsam im Dunkeln versammelt hat, um dann einer Sache eben beizuwohnen, eben diesem Konzert, und sich dafür versammelt hat. Also wie so ein Treffen von eben, wie bei den Faltern, die zum Licht fliegen und sich da wieder versammeln. Und da gibt es eben auch eine schöne Analogie auf dieses andere Foto von Judith Hornbogen, wo der Schwarm dargestellt ist, also so eine Versammlung von Faltern, die da dem Licht frönen auf diesem Foto.
Ich mir überlege, dass zwei Bilder dazwischen zeigen Frauen, die völlig in Ekstase geraten, also außer sich. Und der Schwarm ist ja auch etwas, was so aber geordnet außer sich ist. Also die Tiere, die Falter, die folgen nur ihrem Instinkt. Da ist ja kein bewusstes Verhalten dahinter, genau genommen. Und dann hat man hier die männlichen Fans, die auch so vielleicht sich auf einen Schwarm verhalten, so im Moment Naturgeschichte oder so. Na gut, Schwärme gibt es jedes Jahr, könnte man vielleicht sagen, aber irgendwann ist der ja auch Vergangenheit.
Ja, so eine Art Hoffnungsfaden, der den Schwarm verbindet, dass man gemeinsam irgendwo was ganz Tolles findet, was natürlich immer in so einer Situation drinsteckt, wenn man zu einem Konzert geht. Man möchte natürlich irgendwas außerordentlich Tolles da gemeinsam entdecken. Insofern hat es immer was mit am seidenen Hoffnungsfaden zu tun.
Und gemessen an der Unfreiheit des Willens ist das ja auch nochmal dahingestellt, inwiefern wir wirklich frei, selbstbestimmt und selbstreflektiert handeln und agieren. Also ich glaube, wir sind da in vielen Bereichen auch eher so einer Illusion aufsässig.
Also der Mensch kann tun, was er will, kann Mensch auch wollen, was er will. Das ist eben so die Frage. Und ja, was macht dann der Instinkt, der Körper? Und jetzt haben wir das Letzte hier. Ich habe es vorhin versucht darzustellen. Das ist auch so eine Videoinstallation, stellt eine fiktive Fahrt eigentlich auf der Elbe dar. Und persifliert dann einfach so eine bestimmte deutsch-nationale Atmosphäre, die da wohl herrscht. Ich meine, ich weiß nicht, ob das so eine sarkastische Replik auf Sachsen ist oder auf Dresden, was man da vorgefunden hat. Wie kamen die Leute eigentlich da drauf? Haben die das tatsächlich so dort erlebt?
Wie kamen die Leute da drauf? Also, ja, die sind auch, glaube ich, Künstler, die in Dresden studiert haben. Also insofern haben sie auch ein privates Verhältnis zu der Stadt. Aber man muss auf jeden Fall die Flaccid Knob, also wir sprechen gerade von Flaccid Knob, das sind Per Warberg und Nadja Kurz, kennen, dass sie im Grunde Videokünstler sind, die immer auch Musikvideos produzieren, wo es immer auch darum geht, auf eine sehr subversive Art und Weise so klassische Ästhetiken auf jeden Fall zu unterwandern und zu unterminieren und denen, also dieser ganzen Sache da irgendwie so ein absolut überzogenes Bild entgegenzuhalten. So. Und das schaffen sie, finde ich, auf ganz wunderbare Art und Weise. Und diesmal war es eben jetzt hier die Elbfahrt, aber immer Musikvideos meistens.
Die Musik hört man hier ja nicht. Oder ist das, hast du jetzt leise gemacht? Ja, einfach.
Ich habe mal leise gemacht. Wir können mal kurz laut machen, ja?
Ja, mach mal. Das hören wir dann. Ja, genau. Man sieht immer wieder Boote, die sitzen auf einem Raddampfer und da fahren wir Boote vorbei, die entweder schwarz-rot-gold gefärbt sind oder schwarz-rot-goldene Fahnen haben und so weiter. Dann eine sehr schön geordnete, könnte man sagen, deutsche Landschaft mit Weinbergen, also wie mit dem Kamm gezogen. Und das ist dann so wie ein Kamm über die Butter. Und also das, was ich so, ich glaube, dass der deutsche Spießbürger so sich ersehnt, so wirkt das hier so ein bisschen.
Ja, ich finde, so der rote Faden im Schaffen der beiden ist wirklich auch so dieses Erstellen, ja, spießbürgerlicher deutscher Miniaturen, allerdings eher aus so einer Punk-Perspektive heraus, also wo wirklich auch die Überzeichnung eine ganz wichtige Rolle spielt und natürlich auch dieses Verdichten von Klischees.
Ja, das ist wirklich eine pure Ironie. Soll man lachen, soll man weinen, wenn man das sieht? Ich weiß es nicht.
Ich denke, es befindet sich so auf der Grenze zwischen beiden. Und es ist, glaube ich, auch so eine Grundhaltung, dass es einfach am wichtigsten ist, am Ende den Humor nicht zu verlieren. Gerade in der heutigen Zeit.